Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das in Augsburg momentan relativ präsent ist, zumindest unter den Sportfans. Und zwar geht es heute um die Augsburger Panther, bei denen es in dieser Saison nicht so läuft wie erwartet, die sich auch diese Woche von ihrem Trainer getrennt haben, was jetzt für den AEV unter der Saison schon etwas außergewöhnlich ist. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der nicht nur seit vielen Jahren über den AEV berichtet und auch diese Woche wieder die ein oder andere Stunde im Eisstadion verbracht hat, sondern der auch selber noch beim AEV gespielt hat. Milan Sacco ist der stellvertretende Leiter unserer Sportredaktion. Milan, ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Milan, was ist denn da gerade los bei den Panthern? Wie kam es zu diesem Trainerwechsel unter der Saison und ja, warum läuft es denn nicht?
Ja, das ist relativ schnell erklärt. Man hat ja vor der Saison einen neuen Trainer geholt, Marc Petersen, und einen neuen Assistenten, Pierre Beaulieu. Das ist immer ein bisschen eine Lotterie, ja. Marc Petersen ist in Dänemark zweimal Meister geworden, aber das muss noch nicht heißen, dass es hier in Deutschland funktioniert und mit dieser Mannschaft funktioniert. Er hat es nicht geschafft, dass die Mannschaft auswärts genügend Punkte holt. Sie haben von 20 Auswärtsspielen 18 verloren und das reicht halt nicht für die Playoffs. Und es kommt halt in diesem Jahr dazu, und ich denke, deswegen hat auch Lothar Siegel reagiert, dass es einen Abstieg gibt. Also man muss sich wirklich Sorgen machen, nicht abzusteigen. Denn das wäre wirklich der größte anzunehmende Unfall, den es für die Augsburger im Eishockey geben würde. Also musste er jetzt während der Saison reagieren und einen neuen Mann holen.
Du hast es gerade schon angesprochen, dieser Saison gibt es wieder einen Abstieg. Der war ja jetzt länger auch ausgesetzt. Wann war es denn das letzte Mal denkbar, überhaupt abzusteigen in der DEL?
Ich meine, das ist so um das Jahr 2000 rum, 2005 letztes Mal als Absteiger gab, also es ist sehr lange her, aber nagel mich da jetzt wirklich nicht genau fest. Die Liga hat sich zu einer geschlossenen Gesellschaft entwickelt, das ist halt ein amerikanisches Modell, wird auch von vielen Fans kritisiert, weil sie es halt aus dem Fußball so nicht kennen. Aber es hat halt den Vorteil, wenn ich keinen Auf- und Abstieg habe, dass ich auch nicht diese finanziellen Harakiri-Aktionen habe, sowohl von der zweiten Liga in die erste, als auch, dass ich mich nicht finanziell übernehme, um eben nicht abzusteigen. Ja, das ist natürlich schon auch ein Risiko, was man sehen muss. Und dass die Angst vor dem Abstieg groß ist, auch in der DEL sieht man, wenn man sich die Clubs anschaut, die da unten stehen. Also Iserlohn hat einen Trainer gewechselt, Schwenningen hat einen Trainer gewechselt, Nürnberg hat einen Trainer gewechselt, Krefeld hat sehr früh in der Saison einen Trainer gewechselt. Also die Nervosität ist groß und jetzt hat Augsburg nachgezogen, weil man eben auch nicht da unten reingeraten will und auch natürlich nicht in die zweite Liga absteigen will.
Welchen Anteil hat denn an der aktuellen Lage der Trainer selber? Also du hast es ja schon gesagt, das war diese Saison, mehrere Dinge waren schwierig, also eben keine Zuschauer im Stadion, man kann oft schlecht planen, weil Spieler ausfallen wegen positiven Corona-Tests und so weiter. Aber welchen Anteil hat dann letztendlich der Trainer?
Wenn ich sehe, die Mannschaft hat hier zu Hause München geschlagen zum Beispiel, zwar knapp, aber in einem begeisternden Spiel geschlagen, das heißt sportlich steckt das Potenzial drin. Wenn ich dann aber auswärts es nicht schaffe, in mehreren Städten nicht und auch bei schwächeren Gegnern nicht zu gewinnen, ist letztendlich der Trainer schuld, weil er nicht schafft, die Mannschaft auf dieses Niveau zu heben. Natürlich ist der Trainer nicht der Alleinschuldige, da werden viele Faktoren mit reinspielen. Es ist ein bisschen auch in Augsburg so, glaube ich, dass sich die Mannschaft ein bisschen in so eine Komfortzone zurückgezogen hat. So, ja, in Augsburg läuft ja ganz gut. Wenn wir in die Playoffs schaffen, ist es prima. Wenn nicht, dann eben nicht so schlimm. Ich denke mal, dass man gerade im nächsten Sommer dann einen ziemlichen Wechsel sehen wird. Bei den Führungsspielern auch. Man ist ja ein bisschen zu satt geworden, also die Spieler. Den Trainer trifft es natürlich als erstes. Ich kann jetzt nicht die halbe Mannschaft austauschen. Das ist eine alte Regel im Sport. Ich tausche eben dann das Führungspersonal aus. Drum hat es den Trainer getroffen. Es ist ein eine klassische Situation, es läuft nicht, ich schaue, dass ich dann einen neuen Impuls setze und den kann ich eigentlich nur setzen, indem ich den Trainer austausche.
Der neue Trainer ist auch schon da. Am Dienstag haben die Panther ihren neuen Coach vorgestellt, das ist Serge Pelletier, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein Franco-Kanadier, der zuletzt in der Schweiz tätig war. Am Mittwoch hat er das erste Training geleitet, du warst auch vor Ort im Stadion, erzähl mal, wie war's?
Ja, man sieht, dass man hier einen erfahrenen Mann geholt hat, der hat ja jetzt 20 Jahre, wie du gerade gesagt hast, in der Schweiz gearbeitet, in Lugano, Ambri Piotta, Fribourg-Gottéron. Das sind für alle, die sich jetzt im Eishockey nicht so auskennen, das sind Top-Adressen im Eishockey. Die Schweiz ist sowieso eine noch bessere Liga eigentlich als die deutsche Eishockey-Liga. Dort sind bessere Ausländer, die Schweizer Spieler sind eigentlich besser ausgebildet oft als auch die Deutschen und entsprechend auch die Trainer sehr gut. Also man hat hier einen erfahrenen Mann geholt, das hat man im Training gesehen. Er weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht, was er jetzt zu tun hat. Der wird da keine Wunderdinge vollbringen. Der wird jetzt Einzelgespräche führen mit den Spielern, wird sie auf sein Spielsystem, auf seine Linie einschwören, wird natürlich Leistung fordern und dann entsprechend sanktionieren. Ja, er wird seinen Job machen, aber ich bin mir ziemlich sicher mit seiner Trainererfahrung, dass er zumindest das Potenzial hat, die Mannschaft auch noch in die Playoffs zu hieven. Aber das wird man natürlich auch erst in den nächsten Tagen und Wochen sehen, ob die Chemie da zwischen der Mannschaft und dem Trainer dann stimmt mit dem Neuen. Denn er muss halt vor allem mit den Führungsspielern zurechtkommen. Die müssen ihm vertrauen, die müssen ihm folgen. Und dann kann das funktionieren.
Du hast es vorher angesprochen, du hast so den Eindruck, dass die Panther, also dass die Mannschaft so ein bisschen satt geworden ist. Und in der Vorbereitung auf unsere Folge bin ich auf ein Interview gestoßen, das unser Kollege Andreas Kornes geführt hat mit Lothar Siegel, das ist der Hauptgesellschafter der Panther, in dem er auch schon gesagt hat, also momentan werden noch keine Verträge verlängert, also zu dem Zeitpunkt war das die letzten Jahre schon mal noch üblich und er sagt, das wird heuer auch relativ spät passieren und die Spieler müssen jetzt erstmal zeigen, dass sie überhaupt in Augsburg bleiben wollen und er hat in dem Kontext auch gesagt, er glaubt jetzt nicht, dass für jeden 20 Angebote vorliegen, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so besonders schmeichelhaft für die eigene Mannschaft, oder?
Ja, das ist die übliche Art, den Druck jetzt noch zu erhöhen auf die Mannschaft. Es gibt meines Wissens vielleicht 2 oder 3 Spieler, die tatsächlich einen Vertrag haben, der über diese Saison hinausgeht. In Augsburg ist es sowieso üblich, oder sagen wir so, ist es eher selten, dass gerade auch Importspieler langfristige Verträge haben. Leblanc hatte jetzt einen, der, meine ich, über 2 oder 3 Jahre ging. Aber ansonsten ist es Siegels Linie eher, Einjahresverträge zu vergeben, weil man mit diesen mehrjährigen Verträgen auch keine gute Erfahrung gemacht hat und es auch nicht notwendig ist. Der Spielermarkt, gerade bei den Ausländern, also Ausländer sprechen wir in Augsburg, sind es meistens die letzten Jahre Nordamerikaner gewesen, der ist relativ groß. Die Auswahl ist im Sommer immer da, im Frühjahr. Und darum ist es die Linie des Clubs, eher Einjahresverträge zu vergeben. Und diese Aussage kann man ja nur unterstützen. Es macht Sinn. Es muss sich hier jeder jetzt nochmal anstrengen, damit er nächstes Jahr vielleicht hier nochmal einen Job bekommt und einen Anschlussvertrag. Und so wie sich jetzt die Spieler präsentiert haben, gibt es nur wenige Kandidaten, die für andere Clubs interessant sind. Also es gab natürlich früher in der früheren Vergangenheit immer wieder Spieler, die Augsburg als Sprungbrett genutzt haben, klar. Da hat sich dann Mannheim bedient, München hat sich gerne bedient, auch mal Berlin. Wenn ich nur an einen Matt White denke, das ist ein überragender Stürmer gewesen hier, der dann zuerst in die russische KHL gegangen ist und jetzt in Berlin spielt und dort weiterhin Tore wie am Fließband schießt. Also das gibt es schon auch immer wieder. Aber wenn ich natürlich jetzt so ein Jahr habe wie hier in Augsburg, werde vielleicht nur Zwölfter, dann wird kaum ein Spieler aus dieser Mannschaft für einen anderen Club interessant sein.
Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Jahr auch für euch Reporter im Stadion nicht so einfach ist, an die Spieler ranzukommen beziehungsweise so einen unmittelbaren Austausch zu haben, wie es vielleicht ohne Corona möglich ist. Habt ihr trotzdem einen Einblick, wie die Stimmung aktuell in der Mannschaft ist?
Wir haben schon Möglichkeiten. Also wir können mit den Spielern telefonieren. Wobei ich es immer vorziehe, das persönliche Gespräch. Also wenn ich einfach den Spieler vor mir habe, wenn ich seine Mimik und seine Gestik sehe, das verrät mir ja auch schon einiges. Und wir haben schon noch die Möglichkeit, mit den Spielern zu sprechen. Es muss halt dann mit Abstand passieren, mit Maske. Wir haben ganz einfach ein Handy, ein Selfie-Stick dabei und stehen dann 1,5 Meter von dem Spieler entfernt und stellen da unsere Fragen oder auch mit dem Trainer. Das ist ganz wichtig für uns, für unsere Arbeit, um das einschätzen zu können. Und dann haben wir noch, das werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber den einen oder anderen Weg in die Mannschaft, um mal Stimmungen herauszuhören. Diese Wege gibt's weiterhin. Was wir gehört haben, war die Kommunikation zwischen Petersen und der Mannschaft durchaus intakt. Das war gut, die Ansprache war in Ordnung. Er war schon auch ein kommunikativer Trainer. Es gab ja auch hier schon Leute wie Benoit Laporte, Spitzname die Rasierklinge. Der hat da unten eher, sagen wir mal, ein Regime geführt wie ein General. Nur im Befehlston, nur mit seinen Spitzenspielern sich unterhalten, die anderen links liegen gelassen. Das Gefühl hatte ich nicht. Petersen hat schon auch versucht, mit den jungen Leuten zu arbeiten, auch mit ihnen zu reden. Das hat man auch an der Bank gesehen während des Spiels. Da auch mal mit einem Eisenmenger geredet oder mit Sternheimer. Also die Kommunikation hat gestimmt. Aber letztendlich die Leistung nicht und darum kam es zu dieser Entscheidung. Da kann ein Trainer kommunikativ sein, wie er will, aber vielleicht war er auch ein bisschen zu nett zu den Spielern, kann schon auch sein.
Ich habe es ganz zu Anfang gesagt, du kommst ja selber aus dem Eishockey, hast in den 80ern selber beim AEV gespielt. Wie ist das? Du berichtest ja auch über andere Sportarten, also beispielsweise jetzt über Motorsport oder du warst auch schon bei den Olympischen Spielen. Ist dein Blick aufs Eishockey ein ganz anderer?
Sagen wir mal so, man kann ein guter Eishockey-Reporter sein, ohne dass und schafft es nicht von einer Bande bis zur anderen unfallfrei oder um sich dreimal aufs Eis zu legen. Ich kenne da einige Kollegen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt so, als hättest du das schon mal gesehen, wie es der ein oder andere probiert.
Es gab früher schon mal von Premiere, gab es vor der Saison so ein Eishockeyspiel mit den Stars und da hat man schon gesehen, dass ein paar Kollegen halt null Schlittschuh laufen können. Das macht aber auch nichts. Man muss nicht Eishockeyspieler gewesen sein, um über Eishockey zu schreiben. Überhaupt nicht. Das kommt darauf an, die Kontakte zu haben, es über lange Jahre zu verfolgen, das Spiel irgendwo zu verstehen. Also es gibt genügend Beispiele für ganz, ganz hervorragende Eishockey-Reporter, die den Schläger nicht halten können, die sich nicht mal Schlittschuh anziehen. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Für mich war natürlich schon immer auch eine Leidenschaft dafür da. Das verbinde ich jetzt im Beruf, aber wie du es gerade gesagt hast, also ich war bei Formel 1 Rennen, ich war bei Pyeongchang bei den Olympischen Spielen, ich berichte von der Vier-Schanzentournee, also ich bin durchaus vielseitig. Das Einzige, was ich nicht mache, ist Fußball. Ich habe mal ein Spiel in der Bayernliga, als Gino Litieri noch Trainer war, habe ich schreiben dürfen, da waren, weiß nicht, glaube ich, zwei Kollegen krank und einer hatte irgendeinen privaten Termin, dann hat man halt einen Sakko auch noch zum Fußball, zum FC Augsburg geschickt. Da halte ich mich raus, da haben wir genügend Experten, da muss ich mich nicht einmischen. Aber ansonsten, ja, seit vielen, vielen Jahren Eishockey, aber auch viele andere Sportarten. Also mir macht eben auch gerade diese Vielseitigkeit Spaß, dass man nicht nur eins macht. Und bei uns kann man sich auch nicht nur auf eine Sache konzentrieren, sondern muss auch vielseitig sein.
Jetzt ist aber ja trotzdem so, dass du den AEV sehr gut kennst, weil du ihn einfach über so viele Jahre schon begleitest. Als du dort gespielt hast, war die Lage ja noch so ein bisschen anders. Da hießen sie auch noch nicht Augsburger Panther. Und wenn ich das richtig gerechnet habe, war Lothar Siegel auch noch nicht eingestiegen beim AEV. Liege ich da richtig?
Ja, da liegst du richtig. Wobei so in meiner Endphase meiner Laufbahn habe ich ihn schon noch auch als Manager erlebt. Er ist ja 87 eingestiegen. Ich habe dann hier 1990 mit meinem Volontariat begonnen, also mit meiner Ausbildung zum Redakteur. Ich habe ihn schon noch als Clubchef oder als verantwortlich Handelnden erlebt. Ich meine auch noch, dass ich noch mal mit ihm verhandelt habe. Das ist ein zäher Knochen beim Verhandeln, kann ich da nur berichten. Also es ist wirklich, da merkt man, das ist ein schwäbischer Kaufmann, Da holst du keine 10 Cent raus für dich, wenn du nicht gute Argumente hast. Er macht es schon sehr lange. Und ich, wie gesagt, es war so am Ende meiner Laufbahn, dass er den Verein übernommen hat oder die Geschicke übernommen hat. Und es war ein Glücksfall für die Panther, absolut, ja.
Weil bei den Panthern ist es ja die letzten Jahre schon relativ konstant gelaufen, oder? Also so eine Saison wie jetzt, die jetzige, klar, gab es Höhen, gab es Tiefen. Heuer haben wir das Problem oder die Gefahr des Abstiegs. Aber sonst sind ja die Panther eine sehr solide Mannschaft oder vor allem ein sehr solider Betrieb mittlerweile. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch und da hast du mir erzählt, dass das in den 80ern doch etwas anders war. Vielleicht magst du uns da mal mitnehmen.
Ja, das waren wilde Jahre. Also ich habe ja auch ein Buch über die Panther geschrieben, 111 Gründe, die Augsburger Panther zu lieben. Da gibt es so eine Serie, das gibt es über jeden DEL-Club, auch jeden Fußball-Club inzwischen. Es waren eben Führungspersönlichkeiten da, die, sagen wir mal, nicht solide gewirtschaftet haben, zum einen. Zum anderen hat man teilweise die Sozialabgaben nicht abgeführt, also einfach nicht solide gewirtschaftet. Ich weiß noch, kann mich an eine Szene erinnern, da kam ich zum Training ins Eisstadion runter und dann waren Kerzen in der Kabine aufgestellt und dachte, oh, heute romantischer Abend, was ist heute los? Bis wir dann mitbekommen haben, dass der Club seine Stromrechnung nicht gezahlt hatte und dann die Stadt, um dann das Geld rauszupressen, einfach da unten den Strom abgestellt hat. Wir saßen also wirklich im Dunkeln, es war offen, können wir überhaupt trainieren, was machen wir? Haben natürlich erstmal unsere Witze gerissen, aber so lustig war das dann letztendlich nicht. Also so eine Situation. Oder es war mal der Gerichtsvollzieher da und hat die Tageseinnahmen gepfändet. Man hat aber ein paar Kassen noch gehabt, die man irgendwo vor ihm retten konnte, weil an dem Tag sollte Auszahlung sein. Der Spieler, ja. Und zwar erfolgte die in Bar oben in irgendeinem Hinterzimmer. Und zuerst kamen die Stars dran und haben ihr Geld bar bekommen. Und irgendwann kam dann der kleine Sarko dran, der auch noch damals, ich glaube, 600 Mark bekommen hat für den Monat. Ich war damals Juniorenspieler oder so ein Sprung in die Profimannschaft als Juniorenspieler, aber habe auch schon was bekommen. Und ich kann mich erinnern, den Leinsack habe ich heute noch zu Hause mit dem Aufdruck Stadtsparkasse Augsburg. Ich bin in 5-Mark-Scheine und 5-Mark-Stücken ausgezahlt worden, die 600 Euro. Mein Kollege Robby Merck, das erzählte auch noch, für den hat es nicht mehr zu 5-Mark-Stücken gereicht, sondern das waren dann 2-Mark-Stücke, die hat er dann in Rollen bekommen. Ja. Also so wilde Zeiten waren das, dass man da Geld irgendwo zur Seite geschafft hat, die Spieler in bar ausgezahlt hat. Und das musste dann zwangsläufig irgendwann in Konkursen enden. Es gab ja damals 2 Konkurse in den 80er Jahren. Da ist dann im Sommer die Ausrüstung versteigert worden auf dem Eis, weil man da auch noch dann Gläubiger bedient hat. Also es waren sehr, sehr turbulente, wilde Jahre. Obwohl damals schon, die Kapazität war ja damals höher im Eisstadion. Die war ja fast bei 8000 Zuschauern. Bestimmt hat man da noch mehr Karten schwarz verkauft und es waren vielleicht 10.000.
Irgendwie müssen sich ja diese Kassen für die Hinterzimmer gefüllt haben, oder?
Genau, ja. Ja, also die Zuschauer waren da, aber man hat einfach schlecht gewirtschaftet und es war chaotisch. Klar, im Rückblick war es schön, es war eine wilde Zeit, aber sagen wir mal so, mit Siegel ist die wirtschaftliche Stabilität eingezogen dann, ja.
Also verglichen mit vor 35, 40 Jahren alles halb so wild?
Ja, halb so wild, aber um jetzt nochmal auch auf die aktuelle Situation zurückzukommen, man soll es nicht unterschätzen, also zweite Liga, da fährst du eben nicht mehr nach Mannheim und nach München und nach Berlin, sondern da fährst du nach Crimmitschau und Kaufbeuern, was auch zwar eine schöne Stadt ist, aber sportlich eben schon Abstieg oder Selb, also das ist schon was anderes und es ist dann auch, wäre dann auch fraglich, Augsburg hat sich einen sehr guten Zuschauerstamm jetzt hier gebildet. Man hat einen Großteil des Publikums sind wirklich Fachleute, die sich auch auskennen. Man hat auch einen Teil, das brauchst du auch, dieses Eventpublikum, wo man sagt, Freitagabend gehen wir zum Eishockey, ist gute Stimmung, ein bisschen Party, geht man danach noch weg. Das brauchst du auch. Aber da hat man sich eine sehr gute Basis erarbeitet. Es war vor im letzten Jahr vor Corona waren meines Wissens, glaube 17 oder 18 Heimspiele ausverkauft, was wirklich sehr, sehr viel ist. Also da weiß man, wir haben das Potenzial da und es wäre jetzt fatal natürlich, wenn man absteigen würde. Und dann wird das Interesse mit Sicherheit zurückgehen. Also dann habe ich vielleicht nur noch die Fans drin, die sich wirklich nur für das Produkt Eishockey interessieren. Und damit kann ich aber in der zweiten Liga auch nicht so leicht überleben finanziell.
Welche Rolle spielt denn das Publikum, gerade für so einen Club wie den AEV? Du hast es jetzt gesagt, die Spiele vor Corona waren ausverkauft. Es gab lange Zeit Spiele ohne Publikum, mit weniger Publikum, mit Abstand. Was macht diese Stimmung mit einer Mannschaft?
Ja, natürlich pusht es die Jungs da unten. Und Augsburg, gerade mit der Hölle des Südens da hinten, die Stieringe, die machen wirklich Rambazamba, die machen Stimmung. Das ist also sensationell, ist ja, wenn wirklich Playoffs sind. Da gehst du ins Stadion, selbst als Reporter, der schon gefühlt 895 Spiele gesehen hat, du bist trotzdem ein bisschen angefasst, es packt dich. Und so packt es auch die Spieler einerseits, ja. Andererseits muss man natürlich auch sagen, man hat es ja auch in dieser Saison gesehen, sie waren relativ heimstark, obwohl kaum Zuschauer da waren. Es waren ja nur am Anfang der Saison, waren reduziert Zuschauer zugelassen. Aber das ganze Produkt macht in Corona-Zeiten keinen Spaß. Mein Eishockey, und aber auch natürlich Fußball, Handball, die leben davon, dass man reingeht. Da ist Stimmung, da kann man den Gegner auspfeifen, da kann man mal auf den Schiedsrichter schimpfen, da feuert man die eigene Mannschaft an. So ist es einfach so eine leere Show, wo man sich denkt, wofür eigentlich? Es fühlt sich komisch an. Wir Reporter durften ja auch immer rein und dürfen immer noch rein, als die Zuschauerzahlen auf Null waren. Aber es hat sich auch da oben komisch angefühlt. Du hast das Spiel angeschaut, danach gab es eine virtuelle Pressekonferenz, dann hast du deinen Laptop eingepackt und bist zur Tür raus und heimgefahren. Also es ist irgendwie so ganz, ganz seltsam, wo sonst, wenn man aus dem Stadion geht, da stehen die Gruppen noch rum und diskutieren über das Spiel. Und da ist einfach Leben da. Und dieses ganze Leben hat jetzt sowohl natürlich im Stadion, aber auch drumherum gefehlt. Es war eine ganz seltsame Situation. Ich hoffe, das sieht ja auch so danach aus, dass wir so langsam in Richtung Normalität zurückkehren.
Jetzt, wenn du selber sagst, es war auch als Reporter im Stadion oft so, dass man irgendwie das Gefühl hat, wozu mache ich das überhaupt? Oder hat dieses Produkt Eishockey jetzt so überhaupt einen Sinn? Ist das schon auch was die Mentalität der Spieler angreift?
Jein. Natürlich macht es denen zum einen keinen Spaß, aber sie wissen natürlich, es ist ihr Beruf, es ist ihr Job. Ja. Sie haben Familien zu ernähren, sie verdienen im Vergleich zu einem Profifußballer relativ wenig Geld, aber es reicht zumindest zum Leben, es reicht vielleicht auch, um sich ein bisschen was aufzubauen. Also da ist die Motivationsfrage jetzt nicht so groß, da muss ich mich letztendlich auch über das Gehalt motivieren und das tun sie auch. Das tun sie auch gut. Aber dass es nicht wirklich Spaß macht, das ist eigentlich allen klar. Ja, also das ist logisch. Aber da kommen wir auch wieder zu besseren Zeiten zurück, denke ich.
Kann es manchmal auch ein Nachteil sein, wenn man das Publikum extrem gegen sich hat?
Ja, auswärts, nee. Also mich hat es immer gepusht. Ich weiß noch, es gab mal eine Situation, als ich in Straubing gespielt habe. Und da habe ich mich mit einem gebürtigen Straubinger angelegt, beziehungsweise wir hatten eine handgreifliche Auseinandersetzung. Und danach haben 4000 Leute Sako, du Arschloch gerufen. Das ist jetzt keine Auszeichnung, aber das pusht dich eher. Da denkst du, denen zeige ich es, dass ich was kann, dass ich drauf bin. Und selbst, auch um jetzt zurückzukommen, Patrick Hager zum Beispiel, der Münchner Kapitän, ganz toller Sportsmann übrigens. Es gibt eine große Rivalität zwischen München und Augsburg. Aber auf dem Eis sagt er auch, es ist für ihn klasse, nach Augsburg zu den Playoffs zu fahren, weil da kommst du zum Warmmachen aufs Eis und dann pfeifen dich 6.000 Menschen aus. Ja? Da ist eine Stimmung, du merkst, die sind gegen dich, aber das pusht dich als Spieler auch. Ja? Also,
einfach der Ehrgeiz, denen zeige ich es dann.
Genau, denen zeige ich es. Und lieber ist es auch einem Hager, er kommt nach Augsburg, wird hier ausgepfiffen, da ist Emotion drin, als wenn er irgendwo anders hinkommt. Ich will jetzt keinen Standort niedermachen, aber er kommt woanders hin, die laufen aufs Eis, es läuft vielleicht noch irgendwelche Rockmusik und die Leute holen sich eine Pizza und Pommes und ein Bier und ansonsten herrscht da Stille und auch während dem Spiel vielleicht nicht viel. Da ist Augsburg halt ganz anders. Da rührt sich was, da geht was, sowohl in die eine Richtung, dass man die eigenen unterstützt, als auch die anderen auspfeift. Klar wird es schwierig, wenn ich natürlich mal im eigenen Stadion ausgepfiffen werden sollte, was es ja immer wieder mal gibt, gerade zur Drittelpause, wenn eine Mannschaft, wenn die Panther mal sehr schlecht gespielt haben, kam es schon auch mal vor, dass dann Pfiffe kamen. Das ist nicht so einfach, aber das ist auch dann eher nur nochmal Ansporn, dass ich es besser mache und mich steigere. Anders geht es ja nicht.
Dann hoffen wir mal, dass es bald diese Stimmung wieder gibt. Was denkst denn du? Wo geht's hin für die Panther? Man kann es jetzt vielleicht mit dem neuen Trainer noch nicht so einschätzen. Er war schließlich jetzt erst ein Training da gestern. Aber was meinst du? Eher Playoffs, eher in die andere Richtung? Wie ist dein Bauchgefühl?
Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Panther tatsächlich noch in die Playoffs schaffen. Der Trainer bringt einen neuen Impuls in die Mannschaft. Was man auch sieht, ist, dass die Torhüter, insbesondere Olivier Roy, wesentlich stabiler geworden sind im Vergleich zum Saisonbeginn. Das war natürlich auch ein Faktor, der was dem Trainer geschadet hat, aber wo er auch nichts dafür konnte. Roy ist ja seit über 2 Jahren sehr, sehr verletzungsanfällig. Und im Eishockey ist es einfach die Schlüsselposition schlechthin. Ich kann die super, super Mannschaft haben. Wenn ich da hinten so einen Fliegenfänger drin habe, der jeden dritten Schuss reinlässt, dann wäre ich kein Blumentopfgewinn. Dann geht nichts. Ja. Bei Olivier Roy ist das Können da, ist die Klasse da. Nur war er jetzt immer wieder angeschlagen, verletzt, an den Adduktoren verletzt. Er ist jetzt wirklich auf dem Weg zu seiner Bestform. Und wenn er die jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich hat und auch halten kann und auch nicht verletzt sein wird, dann glaube ich, dass die Panther die Kurve kriegen können. Ich meine, sie sind Elfter, wir reden ja in dieser Saison nur vom Punktequotienten, aber das sind ein paar Prozente hinterm Komma, die nur fehlen. Dass ich da auf 10 oder 9 springe, darum halte ich das durchaus für möglich, weil wenn der Torwart stimmt, im Rest der Mannschaft ist das Potenzial da. Und das muss eben Serge Pelletier jetzt herauskitzeln und ich glaube schon, dass die Saison einen guten Verlauf nehmen kann.
Milan, danke für deine Einschätzungen. Danke auch, dass du ein bisschen erzählt hast, wie das so selber war als Spieler. Und ja, ist doch nochmal ein ganz anderer Blick aufs Eishockey. Vielen Dank dir.
Danke für die Einladung. Sehr gerne.
Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.